الآن بفضلك الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد ومرحبا بكم إخوة الإيمان الإسلام في هذا اللقاء المتجدد وموضوعنا بعنوان خلق التعاون ضوابط وأحكام. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبقكم وصابر مشتاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، على توفيق الله من هذا الجزء من الإعظام الإبان هاتي من قيل الغيب لنا في الإذن الإبان في مصدر المحيط محمد صلى الله عليه وسلم في الغيب لنا في إنا في ذلكات مدينة من قول الله في بعض المحطم الانتصال لنا بعض أوجه بشرة لشكل في المحطم إيرا فيهم لنا الله سبحانه وتعالى أن إيرا في المحطم سبحان بشرة المشتطاري في بعض الفحانة عند رسولي لقوة هاتين الله سبحانه وتعالى المشتطاري لفي القطير محمد صلى الله عليه وسلم بلدينا und eine weitere Aktivität im Islam. Herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag, inshallah, in der Regenfleisch Moschee. Und zu Anfang des Vortrags begrüße ich an jeden Einzelnen von euch in den islamischen Wort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. واتقوا الله إن الله شديد الأحكام. سورة المائدة كما تعلمون هي السورة التي جاءت لتحفظ لنا كليات الشريعة الخمس، تحفظ لنا الدين والنفس والعقل والعبد أو النفس والعقل. على مائدة هذه السورة العظيمة بعد أن بدأها ربنا جل جلاله بهذا النداء الذي يبعث في النفس المؤمنة الحياة خجلا من الله عز وجل، حيث نادانا بأعظم صفة هي صفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بعد أن بيّنت سور القرآن السابقة لهذه السورة، بيّنت لنا مقاصد القرآن من توحيد الرسالة وطلب الهداية وبيان أقسام العباد وبيان الثواب والعقاب على مائدة سورة الفاتحة بإجماع، ثم جاءت سورة البقرة لتفصل ما أجملته الفاتحة، تبين لنا الوظيفة الرئيسية للإنسان وهي إعمار هذا الكون بالاستخلاص في أرض الله رب العالمين، ثم جاءت سورة آل عمران لتعلمنا الثبات على هذا المنهج، ثم جاءت سورة النساء لتعلمنا الرحمة بالضعفاء وخاصة النساء، ثم جاءت هذه السورة العظيمة سورة المائدة لتعلمنا الوفاء بكل ما سبق، الوفاء بالعهود، الوفاء بالمواثيق، وعلى مائدتها قال ربنا جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما المقصود بهذه الأوامر؟ هذا هو موضوع اللقاء الذي سوف أشرع إن شاء الله تعالى في بيانه وتفصيله بإذن الله تعالى. صدق ومعنى.
Ama demiştim İslam'ın da fotoğraf gibiyet inşallah bilginin vaziyet okun fiyat dedim Allah Azze ve Celle'nin sonrası meyla ilim fark deyin lüfeye gideyim hat dass man sich zum Guten und zur Gottesfurcht helfen soll und sich nicht zur Sünde helfen soll. Ja, wie wir vorhin erwähnt haben, die Geschichte der Sonate Maida ist gekommen, um die fünf wichtigen Punkte, die wir vorhin erwähnt haben, zu schützen, die Religion, der Verstand, die Nacht, die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Vermögen eines jeden Einzelnen von euch. Und so hat Allah Azzawajal diese Sonate begonnen, indem er sagt, wo ihr sich glaubt, erfüllt die Verträge, erwartet euch jeder Art des Friedens und so weiter und so fort bis zum Ende des Vortrages. Also die Geschwister, nachdem uns Allah Azzawajal all diese Dinge beigebracht hat und die Zusammenhänge der Suren, die wir vorhin erwähnt haben, kommt diese Sure, die Geschwister, um uns beizubringen, dass man all das, was man vorhin gehört und gelesen hat, dass man durch diese Verträge einhelfen soll und dass man sich zum Guten verhelfen soll, zur Gottesfurcht und nicht zum Schlechten und zu den Sünden. Und das ist der Vers, auf dem unser Vortrag inshallah basieren wird.
وتعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله. ومعلوم أن الأمر القرآني أو السنة يفيد الوجود. الأمر يفيد الوجود إلا إذا وردت قرينة في كتاب الله أو في سنة النبي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى النفس. فعندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة هذا أمر، إذا حكم الصلاة فرض. وعندما يقول وآتوا الزكاة هذا أمر يفيد الوجوب، إذا الزكاة فرض. وهكذا عندما يقول وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى التعاون على البر والتقوى حكم إيش؟ فرض. يساب فاعله ويأثم تاركه. يساب فاعله ويأثم تاركه وهو متوعد بالعقوبة في الآخرة. متوعد، احفظ هذا جيدا. نتكلم عن منهج أهل السنة، المنهج الذي غاب بين الكثيرين من المسلمين. فمن الخطأ أن تقول عن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا خطأ جسيم. وهذا منهج المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فمرتكب الكبيرة عندهم حكمه كافر كالطحنة من الآخر. الخوارج قالوها صراحة، يا جماعة مرتكب الكبير كافر في الأخيرة مخلد في النار صادق على السلام. ولذا نراهم في زماننا المعاصر يكفرون ولاة أمور المسلمين جميعا دون تفصيل. يترتب على هذا التكفير ماذا؟ إذا يكفرون جيوش تلك الدول. يترتب على هذا التكفير ماذا؟ يكفرون رجال الشرطة. إذا التفجيرات عندهم جائزة. لماذا؟ لأن يقتلون كفار. البلاد كلها عندهم مرتدون، فقتالهم واجب عندهم. فهذه مصيبة المصائب. أفقدنا القيم والمنهج، ويتحسسون ظواهر بعض النصوص ويلوون أعناق القرآن والسنة ليؤيد منهجهم الباطل، وهذا من أفسد المناهج. طيب المعتزلة قالوا ايه؟ الحكم مرتكب الكبيرة. طيب الأصل الآن عشان القضية خطيرة جدا، قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه يا جماعة؟ مؤمن؟ لا مش مؤمن. كافر؟ لا مش كافر. ما ليه؟ في النص. حطه في النص. طب فاسد؟ ماشي هنسلم معكم يبقى فاسد. قال يا جماعة معتزلة حكمه في الآخرة إيه؟ قال مخلد في النار. أنتوا عملتوا إيه؟ الخلاف مع الخوارج لفظي فقط، لكن المعنى واحد. ما دام مخلد في النار لا يخلد في النار إلا الكفار. وجاء أهل السنة وسط بين المنحرفين هؤلاء، إن جماعة الإسلام دي وسط، الوسطية كما عرفها عبد الله بن مسعود حسنة بين سيئتين، حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط سيء والتفريط سيء والوسط اعتدال، حسنة بين سيئتين. فديننا لا يعرف إفراطا يعني غلو وتشدد، كما لا يعرف تقصيرا وتفريطا تسيب وتميز. ديننا دين الوسط. طب يا جماعة أهل السنة مرتكب الكبير حكمه إيه عندكم؟ قالوا مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيرته، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمرتكب الكبيرة ده نقص إيمانه بقدر كبيرته، لكن لم يذهب عنه أصل الإيمان، لم يذهب عنه أصل الإيمان. احفظوا هذا جيدا، الأمر خطير جدا، لازم ندخل من دابه في الموضوع. فأهل السنة منهجهم واضح، لا يكفلون بالكبيرة، لذلك نقول في الواجب وفق منهج أهل السنة يثاب فاعله ويأثم تاركه ومتوعد بالعقوبة، متوعد بإيش؟ بالعقوبة يوم القيامة. تقول لي استنى عم الشيخ، يعني معنى كده ممكن ما يعاقبش؟ أيوه. اه ده كلام كبير يا عم الشيخ، استنى بقى الله يرضى عليك. وضح لنا. أقول لك مرتكب الكبيرة هناك من الأمور التي تمنع عنه العقوبة يوم القيامة. واحد، التوبة النصوح. كلنا ذلك الرجل في الماضي كان لنا ذنوب وكان فينا ضعف وما زلنا، قلنا ايه؟ كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فمرتكب الكبيرة في الدنيا ربما يتوب قبل موته توبة نصوح، والنبي يقول التوبة تجب ما قبلها، سمعنا في صلاة المغرب إلى أواخر سورة الفرقان، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكلكم يحفظ قصة قاتل المئة، ولا إيه؟ قتل مئة ناس، قتل 99، تعب من القتل ده، مجرم أيادي ده، ولا إيه؟ 99 ناس، ده مشكلة كبيرة، ده خطير قوي، لكن عايز يتوب. دل على راهب، راهب كده بيعبد الله في صومعه، وما أكثر هؤلاء عبادة بلا عين. مشكلة خطيرة جدا أن يتنسك المرء ما عندوش علم، دي مصيبة كبيرة، بيخدع الناس ويغر الناس. فذهب إليه وقال إنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال 99 نفسا لا أجد لك توبة. كده طيب، ما خربانة خربانة من لغتهم واحد، فنام ضيعة ضيعة، فقتل كم ملايين مئة، تعب عايز يتوب. فدل على عالم، شوف قيمة العلم يا جماعة، العلم، قال أيها العالم قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، اعبد الله معه يتب عليك. هذا شوف التوبة، انتقل من بيئة السوء اللي انت فيها دي، لأن البيئة ليها أثر كبير جدا على الفساد، الصحبة مشكلة كبيرة جدا خطيرة. شوف ابنك بصاحب مين وتابعه، لأن الصاحب نسأل الله السلامة، إن لم يكن على المنهج ضيع ولده، صحبة قال اترك تلك البلدة واذهب إلى بلدة كذا فإن بها أناس أناس صالحين فاعبد الله معهم. الرجل بس خرج من عند العالم وتوجه إلى القرية الصالحة. في الطريق ماذا حدث؟ وفاته المنية مات. فاختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا صار. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم. قال قيس بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله. فقاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض أنت بعدي ولهذه أنت قربي، فوجدوه أقرب للبلدة الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. اللي رد ما عماش لا عامة، لأن التوبة عامة، التوبة عامة. وده تاب ولا ما تابش؟ تاب وخد بالأسباب وماشي في طريق التوبة أهو. يبقى أدي أول باب يرفع العقوبة، التوبة النصوح. الباب الثاني الحسنات المحية. احنا عندنا حسنات وعندنا سيئات، لا شك ان مرتكب الكبيرة ارتكب سيئة ولا لا سيئة، لكن عبد جنبها 100 حسنة هتتوزن الأعمى، يصل ان ده في ايه في الحسنات ينجو ولا لا ينجو. بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه سواء في عيشة الرضيع. يبقى الحسنات، لذلك اقول لك احرص على اعمالك الطيبه. طيب الباب الثالث اللي ترفع فيه العقوبه الابتلاءات المكثره، شويه مرض، ضيق الرزق، فقد قريب، فقد ولد، فقد بنت، مع الصبر الجميل. ومعلوم ان تلك الابتلاءات تكثر الذنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لا ثواب له عندي إلا الجنة، أي بعينيه. طيب وحديث أي الناس أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رفعة ابتلاه الله على قدر دينه. الشاهد ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لذا كان من هذه السلف إن جاءوا المرض أو الضيق قالوا مرحبا بغفار الذنوب. يبقى ابتلاءات، يقول لك اصبر على الابتلاء فهو خير، خير لك. الرابع، باب رابع لعدم تطبيق العقوبة، الشفاعة. أن ينال شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو ينال شفاعة الشافعين من الشهداء والصالحين والعلماء والدعاة الشهداء إلى آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مجابة، تعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قلنا إن اللي بيترك واجبا يأثم، الإثم متحقق لكن يعاقب، تقول لك متوعد بالعقوبة في الأخيرة، إنه ربما يحدث له بابنا للأبواب فيرفع عنه العقوبة يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا جميعا الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم آمين اللهم آمين. فعندما يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى أمر مفيد الوجود، تاركوا آثم متوعد بالعقوبة في الآخرة. أنا قلت نصف ساعة صحيح؟ بس ليه أنا مش للمترجم الله يرضى عليك. أيوة أنا قلت لي أنا نصف ساعة، المترجم ده كله ساعة وحرم. إذا الأمر هنا للهدوء. طيب إيه المقصود بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ باختصار كده البر والتقوى كلمتان،
إذا اجتمعتا اختلفتا وإذا تفرقتا اجتمعتا. كلام كبير طبعا النهار يبقى نهار كبير كما يقول أهل المغرب أن تلتقي بهذه الوجوه الطيبة ده نهار كبير ولا إيه؟ فلازم يكون الكلام كبير يبقى الكلام إيه؟
كبير
ما نتهم كلام كبير يبقى الجل والتقل كلمتان إذا اجتمعتا اختلفتا وإذا افترقتا اجتمعتا مثل لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا اختلفتا وإذا تفرقتا اجتمعتا. وضح عن شيء عليكم أقول لك إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان في نص واحد يختلف المعنى فيطلق الإسلام عندها على الأعمال الظاهرة ويطلق الإيمان على الأعمال الباطنة وده حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله بشرى قلبك وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن اجتمع الإسلام مع الإيمان تختلف بالمعنى معنى الإسلام أعمال الظاهر من صلاة وصيام وزكاة وحج يبقى الإيمان فين أعمال القلب لكن إذا ذكر الإسلام وحده في نص يجمع الأمرين إذا ذكر الإيمان وحده ويجمع الأمرين يا أيها الذين آمنوا يعني اللي بتصلوا وبتصوموا وبتزكوا وبتحجوا ويا اللي بتؤمنوا بالله والملائكة تجمع الكل كذلك البر والتقوى عليكم لما يجتمع البر مع التقوى يختلف المعنى يبقى البر قيامك بالفرائض والتقوى بعدك عن المنكرات اصحى انا لسه ما بدأتش انا قلت نص ساعة كنت عارفين نص ساعة بتاعتي مش نص ساعة ليا يبقى هنا البر في الآية معنى إيه؟ أن تقيم الدين بأداء التوحيد والعبادة والفرائض والمحبوبات لله عز وجل والمحبوبات للنبي عليه الصلاة والسلام. طب التقوى عن الشيخ يبقى تبعد عن المناهي والمحرمات والمنكرات والرذائل وكل ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جه البر لوحده يجمع الفرائض والنواهي. إذا كانت التقوى لوحدها تجمع الفرائض والنواهي. وصلت به؟ إذا هنا عندنا وتعاونوا على البر أي على إقامة الدين. حرصوا على التوحيد، على العبادة، على الفرائض، على الطيبات إلى آخره. والتقوى ابعدوا بقى ابعدوا ابعدوا عن المحرمات. بلاش بقى اللي أنتوا عارفينه ده. مش عايزين الكلام ده. لازم نبعد. نبعد عن حياتي الوحشة الخايبة. الحاجات الخايبة نبعد عنها. فده معنى وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
The Pope of Manchester, David Moyne, I think I'm a bit of sort of manager of the last five, and five, and one, the last five, and here, and then I'm not sure if I'm going to go. And here, and I'm the Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, so here, and I'm the nicht in Sünde und Übertretung, und fürchte Allah, wenn Allah ist streng und strafen. Wenn Allah ist streng und strafen. Man sieht dieser Vers, beginnt damit, indem Allah also sagt, und hilft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Und hilft einander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Dieser Vers ist von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen in einer sogenannten Befehlsform. In einer sogenannten Befehlsform. Wenn jemand etwas befiehlt, ja, und wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, und hilft einander. Dies kommt von Allah also als Befehlsform, sprachlich gesehen, in einer Befehlsform. Und alles, wie man das allgemein festhalten kann, Regeln, alles, was als Befehlsform kommt, ist eine Pflicht, solange keine Ausnahmeregel im Koran oder Sunna überliefert wird. Nochmal, alles, was als Befehlsform kommt, ist eine Pflicht, solange keine Ausnahmeregel im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und allgemein die Pflicht kannst du dir so merken, derjenige, der sie tut oder der sie praktiziert, der wird dafür von Allah azza wa jalla belohnt. Und derjenige, der sie nicht tut, also der sie unterlässt, dieser vollzieht eine Sünde, ja, und es ist womöglich die Bestrafung Allah azza wa jalla. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil der Geschichte, was die Urteile angeht im Islam. Weil wir haben erwähnt, eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala, du praktizierst sie, du wirst auf jeden Fall von Allah azza wa jalla belohnt. Ja, du unterlässt sie, du begehst auf jeden Fall eine Sünde. Aber du kannst zu keinem sagen, der eine Pflicht unterlässt, du begehst eine Sünde und du wirst von Allah azza wa jalla bestraft. Eine niedrige Geschwister sollte man Intus haben und sollte man sich gut merken, was die Gebote angeht. Deswegen wird auch mehrmals wiederholt, damit es ankommt, was die Gebote angeht. Wenn es heißt, eine Sache Pflicht und derjenige, der sie nicht tut, dieser Person kannst du sagen, du tust eine Sünde, du praktizierst eine Sünde, ja, und die Aussicht auf diese Sünde ist die womögliche Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du darfst nicht sagen, wenn du sie nicht tust, du wirst auf jeden Fall von Allah azza wa jalla bestraft. Und hier in der Geschichte sehen wir, wie die verschiedenen Parteien und Abspaltungen des Islam auf dieses sensible Thema reagieren. Denn es gibt verschiedene Gruppierungen, wie der Sheikh den Namen nicht erwähnt hat, wie der Khawarij und etc., die den Tekfir praktizieren auf eine große Sünde. Ja, beispielsweise eine der großen Sünden, ja, in ihrer Meinung nach, ja, wenn du eine große Sünde, eine Kabira praktizierst, eine solche Sünde vollziehst, ja, wird der Kufr auf dich gesprochen. Bedeutet, sie machen den Tekfir aufgrund der großen Sünden, nicht der kleinen Sünden, sondern aufgrund der großen Sünden. Ja, bedeutet, derjenige, der das und das macht, der ist ein Kafir. Und derjenige, wie der Sheikh erwähnt hat, das ist auch der Grund, warum wir in dieser Fitna leben heutzutage in den verschiedenen Kriegsgebieten, dass man den Kufr, ja, nach Lust und Laune spricht, derjenige hat eine große Sünde, der ist ein Kafir und der Führer von diesem Volk ist ein Kafir. Und gleichzeitig, wenn der Führer von diesem Volk ein Kafir ist, sind die Armeen, die ihm dient, ebenfalls ein Kafir, sind ebenfalls Kufar. Und die Polizisten darunter sind ebenfalls Kufar. Und irgendwann kommt es dazu, wer in diesem Land lebt, ist ein Kafir und so weiter und so fort. Das Ende vom Lied ist, ja, wenn er ein Kafir ist, darfst du ihn abschlachten. Und wenn du ihn abschlachten darfst, dann ist deine Frau und dein Vermögen, alles ist verletzt. Ja, das sind die Extreme von dieser Partei. Ja, die anderen, die Geschichte, wie Matthäus wieder sagte, Gruppierung, eine Abspaltung, wie man sie auch nennen mag, ja, sagt derjenige, der eine Kabira, der eine große Sünde vollzieht, wir sagen nicht, er ist Kafir, sondern er sagt, er sitzt zwischen zwei Stühlen. Er ist weder, er gehört weder dem Gemahl an, noch gehört er dem Kufr. Und er wird von Allah azza wa jalla bestraft. Oder er wird von Allah azza wa jalla für immer bestraft. Yani, wenn du so siehst, es unterscheiden sich nur die Ausdrücke. Aber das Ende vom Lied ist dasselbe. Derjenige, der für immer von Allah azza wa jalla bestraft wird, ist ein Kafir. Und der Kafir, der wird von Allah azza wa jalla für immer bestraft. Deswegen, die Geschichte ist wichtig, vor allem für die Schüler, das wissen, wenn du solche Urteile, dass du diese, yani, beibehältst, nicht, dass du jemanden siehst, ja, er tut diese Tat oder er unterlässt diese große Pflicht und du sagst, yani, das ist eine Kabira und es ist eine Sünde und du wirst von Allah azza wa jalla deswegen bestraft. Sondern der Manhaj al-Sunnah ist ein Weg der Mitte. Ja, wie Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu erwähnt, dass die al-Sunnah, die Geschwister, ist eine Tat zwischen zwei Extremen sozusagen. Ja, sie bewegen sich in einer Mitte zwischen zwei Extremen. Und wir sind wieder in dieser anderen Extreme, in der wir sagen, ja, wenn du das tust, bist du ein Kafir, und wenn du das tust, bist du ein Kafir, als Übertreiber in der Religion. Noch sind wir von der anderen Extreme, in dem du sagen kannst, nach Lust und Laune, betest du, ist okay, betest du nicht, ist okay, du wirst sowieso belohnt von Allah erbeutet. Ja? Also weder zu extrem, noch zu locker, sondern, dass man den Weg der Mitte einbringt. Und der Al-Sunnah, liebe Geschwister, sagt zu jedem, sagt zu demjenigen, der eine große Sünde vollzieht, ja, ist es eine Sünde, und dafür gesehen wird diese Tat, ist die Bestrafung Allah erbeutet. Aber du darfst nicht sagen, dass er bestraft wird. Denn es gibt verschiedene Punkte, liebe Geschwister, die eine solche Tat auslöschen oder die Strafe Allah azza wa jalla wegen dieser Tat weglassen. Es gibt verschiedene Punkte. Ja? Der erste Punkt, den wir erwähnen, ist die Reue. Er kann eine große Sünde vollziehen, aber wenn er bereut, ja, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Tauba reinigt das sozusagen, was vorher war. Und wie Allah azza wa jalla im Koran erwähnt, wie er vorhin in Salat al-Maghrib gehört hat von Surah al-Furqan, dem Allah azza wa jalla sagt, außer diejenigen, die glauben und gute Werke tun, diese sind es, denen Allah also die schlechte Taten zu gute umwandelt. Das heißt die Reue. Und wenn du bereust, ja, und trotzdem hast du vorher eine große Sünde, aber du bereust diese, bekommst du von Allah also dafür Belohnung. Und ihr kennt die Geschichte von denjenigen, wie der Schäfer kurz erwähnt hat, derjenige, der die 99 Seelen umgebracht hat, ja, dann ist er zu jemandem angegangen, der seinen Herrn anbetet, ohne das nötige Wissen. Und er hat ihm gesagt, hör mal, ich habe 99 Menschen umgebracht, gebührt mir eine Reue. Und er hat gesagt, was? 99 Seelen? Auf keinen Fall. Da hat er es gesagt. Der eine macht auch nicht aus, machen wir dreistellig und haben die 100 und dann auch nicht umgebracht. Ja, dann hat er 100 auf seinem Konto gehabt. Dann ging er zu einem anderen, der war ein Gelehrter. Und hier ist der Unterschied zwischen einer wissenden und einer nicht wissenden Person. Ging zu diesem Gelehrten und er hat ihm gesagt, ich habe 100 Seelen umgebracht. Ich, für mich eine Reue in Aussicht. Und dann hat er ihm gesagt, warum nicht? Was soll denn sein, was zwischen dir und der Reue Allah also trennt? Aber verlasse diese und diese Ortschaft, geh zu dieser Ortschaft, also welche auch die Menschen, die ihren Herrn angeben. Ja, so wird überliefert, dass Hadith, dass er rausgegangen ist und auf dem Weg, in der Richtung dieses Dorfes oder dieser Landschaft, ist er umgebracht. Und dann waren die Engel sich untereinander eine uneinig. Die einen haben gesagt, ja, hat noch nie vorher eine gute Tat gemacht. Er wird bestraft. Die anderen haben gesagt, aber er ist reuig zu seinem Herrn gekommen und hat sich in Richtung geschlagen, Richtung dieser Ortschaft. Das heißt, er hat nicht nur vom Herzen bereut, sondern er hat auch etwas dafür getan. Und dann ist er gestorben wie die Geschwister. Und es wird überliefert, dass Allah also sehr befohlen hat, schaut, wie die Entfernung zu den verschiedenen Landschaften sind, dann wird in einer anderen, in einer eigenen Überlieferung wird gesagt, so war eine Spannweite, er hat die Entfernung, dann hat Allah also sehr vergeben. In einer anderen Überlieferung heißt es, er war näher zum Schlechten, aber Allah also sehr hat die Erde befohlen, der von der guten Landschaft, dass näher kommen soll und die andere soll entfernen. Ende vom Lied für die Schießer, Allah also sehr hat dieser Person vergeben. Allah also sehr hat dieser Person vergeben. Das war der erste Punkt. Und zwar war das die Reue. Den zweiten Punkt, den wir erwähnen, sind die guten Taten, die die schlechten, ja, die überwiegen. Bedeutet eine Person, auch wenn sie sehr viele schlechte Taten hat, aber ihr wisst ja, eine Waage hat zwei Waagschalen und nicht nur eine Schale. Und wenn die eine der guten Taten überwiegt und die der schlechten, auch wenn er schlechte Taten gemacht hat, aber die ist nicht so hoch oder die ist nicht so schwer wie die der guten Taten, bedeutet, er bekommt die Vergebung von Allah an der Stelle. Den dritten Punkt, den wir erwähnen, die Geschwister, sind die Prüfungen. Derjenige, auch wenn er viele Sünden macht, aber er wird von Allah also sehr geprüft, was vielleicht seine Familie angeht, was vielleicht sein Vermögen angeht, ein bisschen Krankheit, ein bisschen dies und das, und Allah also sehr benutzt dies als Grund dafür, um ihm seine Sünden zu vergeben. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in verschiedenen Hadithen erwähnt, dass derjenige, der am meisten geprüft wird, die Propheten gesandt sind und dann die, die danach kommen und dann die danach kommen und die, die danach kommen und dann am Ende des Hadiths erwähnt Allah also, er führt ihn so lange, bis er auf der Erde geht und er hat keine Sünden. Und er hat keine Sünden. Dies zur Prüfung, liebe Geschwister. Oder in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eine Überlieferung von Allah also, wenn ich meinen Diener auch immer mit seinen zwei Lieblingen, und damit sind die Augen gemeint, prüfe und er ist standhaft auf diesem Weg, so gibt es keine geringere Belohnung dafür als das Paradies. So gibt es keine geringere Belohnung dafür als das Paradies. Also diese Prüfung und Krankheit wie Geschwister, wenn man standhaft und geduldig sind, sind diese ebenfalls ein Grund dafür, dass man von Allah also solche Sünden vergeben bekommt. Und so war eine der Aussagen einiger Fälle, dass wenn sie krank geworden sind oder eine Prüfung bekommen haben, dass sie gesagt haben, herzlich willkommen, die Barmherzigkeit, also die Vergebung Allah also. Den vierten Punkt, den wir erwähnen, die Geschwister und etwas, was auf jeden Fall sehr, sehr bekannt ist, ist die Fürsprache. Entweder die Fürsprache vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oder die der rechtschaffenen Menschen. Ja, und einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, yani jeder Gesandte oder Prophet Allah sozusagen hat einen Dua aufgegeben und ich habe mir diese als Fürsprache von meiner Umma aufgehoben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ich habe mir meine Fürsprache aufgehoben für diejenigen, die die großen Sünden unter meiner Umma praktiziert haben. Also kommen wir zurück zum Vers und Geschwister. Wir haben vorhin erwähnt am Anfang des Vortrages, der Sheikh hat erwähnt, 30 Minuten nach dem Isha, aber das, was in den AGBs klein drin stand, war, dass wir 30 Minuten nach Arabisch sind und dann noch ein bisschen auf Deutsch. Ja, nicht, dass jemand denkt, was sein wird. Ja? Also die Geschichte kommt jetzt zurück zum Vers, aber er wurde gesagt, und hilft einander der Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Der Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Die Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Diese zwei Begriffe, wenn sie zusammen erwähnt werden, haben sie unterschiedliche Bedeutungen. wenn sie getrennt voneinander erwähnt werden, haben sie dieselbe Bedeutung. Al-Islam und Iman, wenn diese zusammen in einem Vers oder in einer Überlieferung erwähnt werden, haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Wird aber nur Islam oder nur Al-Iman erwähnt, beinhaltet die beiden Bedeutungen. Ja. Was bedeutet das genau? Gerechtschaffenheit und Frömmigkeit für den Schüster. Dies kann man sich allgemein so festhalten. Gerechtschaffenheit ist die Befolgung der Befehle Allahs azza wa jalla, was die Ibadah und ähnliches angeht. Und die Frömmigkeit, eine wie Gottesfurcht sozusagen, in einem anderen Begriff, bedeutet das Fernbleiben von den Sünden und Verboten Allahs azza wa jalla. Das heißt, für dich kannst du dir merken, wenn du in einem Vers oder in einem Hadith hörst, ja, die Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, dann weißt du, diese beiden haben nicht dieselbe Bedeutung. Rechtschaffenheit bedeutet, wir praktizieren der Ibadah und der Befehl Allah azza wa jalla. Und die Frömmigkeit bedeutet das Fernbleiben von den Sünden und Verboten Allah azza wa jalla. Wird aber nur die Rechtschaffenheit erwähnt, so ist damit gemeint, das Praktizieren der Ibadah und das Fernbleiben von den Sünden. Und wird nur die Frömmigkeit erwähnt, so bedeutet es ebenfalls das Praktizieren der Ibadah und das Fernbleiben der Sünde. Al-Islam und Iman. Werden diese beide erwähnt, wie im Hadith von Jibril a.s., indem er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fragt, erwähne mir oder erzähle mir vom Islam. In diesem Hadith wird Al-Islam und Iman, wird beides erwähnt. Und die haben unterschiedliche Bedeutungen. Er sagt ihm, wir sollen das Islam, ja, das Glauben, bitte, das Gebet und so weiter und so fort. Und dann fragt er ihn nach dem Iman, dass er Allah glaubt, seine Propheten, Bücher und so weiter und so fort. Das heißt, kommen sie zusammen vor, haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Al-Islam die offenkundigen Taten und Iman die Taten des Herzens. Wird aber in irgendeinem Vers nur Al-Islam erwähnt, so bedeutet es die Säule des Islam und die des Iman. Und wird irgendwo nur Al-Iman erwähnt, bedeutet es ebenfalls Al-Islam und Iman. Und werden sie zusammen erwähnt, haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Ist es inshallah angekommen, was diese Regelung angeht? Also kommen wir zurück zum Vers, was Allah gesagt und hält aneinander der Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Wir haben erwähnt, weil es in Befehlsform kommt, ist es eine Pflicht von Allah azza wa jalla.
إذن التعاون على البر والتقوى معناه باختصار شديد أن نتعاون على تنفيذ ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وعملا وأن نتعاون على اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله عقيدة وقولا وعملا وللتعاون على البر والتقوى صور منها أن نتعاون جميعا على إقامة شريرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في سورة العصر قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التعاون على البر والتقوى أن يوصي بعضنا بعضا بالحق أن يذكر بعضنا بعضا بالحق أنصح لك وتنصح لي آخذ بيدك إلى رحمة الله وتأخذ بيدي إلى رحمة الله عز وجل الدين النصيحة فهذا من التعاون على البر والتقوى أن أذكرك بالله وأن أذكرك برسول الله وأن أكون حريصا عليه وأن تكون حريصا عليه هكذا هو الإسلام أن نتواصى فيما بيننا وأن يذكر بعضنا بعضا ولذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس خلاكم أخرجت دي أخرجت للناس ربنا أخرجنا للناس ليه؟ حتى نأخذ بيد الناس لرحمة الله عز وجل لذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالمسلم الحق هو الذي يسعى جاهدا لإيصال الخير للغير ويرجو رحمة الله للغير بأن يدعوه إلى الخير ويقدر على أداه وده ثالث بين طالب العلم اللي عنده علم وبين الجاهل خلي بالك أول الجاهل غايته الإنكار عايز يشوف أي خطأ عشان ينكره طالب العلم لا غايته كيفية الإنكار وما يترتب بعد الإنكار ده العالم ده افكر ازاي اغير المنكر
بعلم وبعدل وبرفق. طب ايه اللي هيترتب على تغيير المنكر؟ فان كان هيترتب عليه منكر اشد يبقى من السنه عدم التغيير، ان كان هيترتب على المنكر منكرا مساوي له فمن السنه عدم التغيير، لان من شروط تغيير المنكر العلم والعدل والرفق. لما تيجي تغير تقول لك ارتكب اخذت الضررين، مش تجيب لي منكر بسيط تيجي تنكره تجيب لي منكر اشد، ده جاهل اللي يعمل كده. واضح؟ وده الحاصل في الامه الان. لما خالفنا منهج الله عز وجل ومنهج النبي عليه الصلاه والسلام التكريم وفقه الثورات والانقلابات، قالوا عايزين نغير. غيروا ايه؟ هنغير الظلم والفساد. طيب ماذا جنيتم من وراء التغيير؟ ايه اللي جنيناه؟ هل جنينا العدل؟ هل جئنا للبديل الشرعي؟ هل طبقنا شرع الله؟ هل؟ أم زادت الدماء وزاد الظلم وعمت الفوضى وكثرت البلايا وزاد الفقر وزاد الضنك في الأمة المسلمة وذهبت ريح الأمة؟ وده السؤال. يبقى المسلم صاحب الفقه والعلم مش همه الإنكار، همه كيفية الإنكار. وده الذي نتعلمه كلنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل الأعرابي إلى المسجد وبال في مسجد النبي، ده منكر مش منكر؟ منكر. رجل يبول في المسجد، يعني إيه؟ يقضي حاجته في مسجد النبي. بس خلاص إن هو إيه؟ أعرابي. يعني إيه أعرابي؟ مش عارف. يذهب الأحكام. ومسجد إن أنا كنت مثل مساجدنا، ده عبارة عن جدران من طين لبن، السقف من جريد النخل، حفظهم من التراب والحطب، مفيش فاش. الأعرابي جه يسلم على النبي، كان حادث للجور مش قادر، راح قام على جنب كده وبيدور. قام له الصحابة، لا انتظروا معاه. النبي قال: دعوه لا تظلموه، اوعوا تقطعوا عليه البول، خلوه يأذي بوله براحته، سيبوه الآن. الله استنى يا عم الشيخ الله يكرمك، يعني معنى كده النبي نهاهم ان هم يقولوا في نهي عن المنكر؟ ابدا والله ما نهاهمش، ولكن بيعلمهم كيف نغير المنكر مع هذا الرجل. ده اعراض، يعني جنب بديل، يعني لن يجالس النبي ويتعلم الدين، ولن يجالس الصحابه عشان يتعرف على الاحكام. واضح؟ فما يعرفش، فاللي ما يعرفش محتاج مننا رحمه، محتاج مننا رفق، محتاج مننا لين. فقال: دعوه لا تدرموه، لا تقطعوا عليه دولته. طبعا الاعرابي شايف المشهد الايماني ده، شايف الصحابه قايمين له، نبقى قال لهم: لا سيبوه كذب. ايه اللي بيحصل منه؟ براحته براحته. خلصت يا عم الحاج؟ ايوه. قال له النبي: يا اعرابي، ان هذه المساجد، خليك من الادب في النهي عن المنكر، ان هذه المساجد لا تصلح لا للبول ولا للقبر، انما هي للصلاه وذكر الله. الله اكبر. الاعرابي عمل ايه؟ رفع ايديه الى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. وشاف الرحمه وشاف الرزق في النبي. فضحك النبي وقال: يا اعرابي لقد تحجرت واسعا، يعني ليه ضيقت الرحمه؟ ما هم برضه عايزين ينكروا المنكر، بس احنا بنعلمهم ازاي يغيروا المنكر. فبرضه يقول هم كمان معنا عايزين كده. ثم امر رجلا ان ياتي بجنوب الماء ويصن على البول وقصه القضيه. بالله عليك لو النبي تركهم يقومون له، ايه اللي يحصل؟ هنبقى بين امرين، اما انه يجري في المسجد وبدل ما هينجس متر هينجس 20 متر بيبول، هيعمل ايه طيب؟ واما ان يقطع دولته فجأة فيصاب بضرر. صح كده؟ مش دول الامرين؟ والاسلام يعلمنا الرفق والعدل والرحمة. يقول لك: لا، لما ينجس متر احسن ما ينجس 10، ارتكبت اخذت الضررين. من الناحية الثانية بقى المصلحة، هل يتنجس المسجد ولا يصاب الاعراض بضرر؟ لا ده حرمة الإنسان تقدم على حرمة المسجد. حاجة يبقى لا يتنجس المسجد ولا يصاب الآدمي بضرر. الله أكبر. مرض دماء الاستسيل اللي منذ شفتم قلت لمنها كتابة ايه؟ العجيب يا إخوة انك تقرأ كده وشوف هناك أناس يتقربون إلى الله بالذبح. تخيل وقطع الرؤوس والترتيب بالبوسه والله اكبر الله اكبر عليكم اساتم للاسلام ولمنهج النبي العدنان او ما قراتم حديث النبي عليه الصلاه والتسليم عندما على اسامه بن زيد مشركا في الغيب بسيفه فقال المشرك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اسامه قتله علم النبي فغضب غضبا وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قال إلا خوفا من السيف قال هلا شققت عن صبرك أو كما قال النبي هلا شققت عن صبرك يقول أسامة وما زال يكررها حتى تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا اليهود الآن باسم الإسلام تصفق لماذا؟ ويقتل المسلم أخاه باسم الإسلام فإن لله وإنا إليه راجعون عشان كده عمت الفوضى المسمى بالفوضى الخلاقة بقى كله بياكل في بعض والله يا جماعة النهي عن المنكر له دواب النهي عن المنكر يعز الأمة مش لله فلو غيرنا المنكر بمنهج القرآن والسنة نرفع ويرفع قدرنا وتعد أمتنا يبقى إذن التعامل على هذه الشعيرة العظيمة أمر معروف ونهي عن منكر بضوابط القرآن والسنة بفهم النبي والصحابة بمنهج النبوة مش بالأهواء ولا بالعواطف الطوارئ طيب إيه كمان من أنواع البر التعامل على البر والتقوى قل عنه التعاون في قضاء حاجات المسلمين نقضي حاجات المسلمين ونمشي في تخفيف القبض عن المقروبين قال النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وفي رواية من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فضل الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل ايه الفرق بين التنفيس والتفريج التنفيس يعني ايه يعني تخفف عنه المشكله جالك سين مديون بألف يورو وظروفه تعبانه وبنك وقرض يا فلان ساعدنا الله يرضى عليك طيب تروح مديله 100 يورو ده اسمه تنفيس عارف انت النفس يتنفس شويه وغيرك يديله 100 وهاها يتمشي الامور التفريج لا بقى التفريج عليك ايه الف ولا يهمك ادي الف وكمان خد 100 ليك انت كمان الله ده عسى الامر ده فمن نفس نفس عنه ومن فرد فرد عنه شوف انت اي رجلين دولين عايز تكون مين فيهم مجرد تنفيس ولا ازاله ما اعظم هذا التشريع لنا جميل أوي يا جماعة لو في الناس لنا جميل لو تعلمناه لنا جميل لو طبقناه يبقى رفع الحرج عن المسلمين من التعاون أيضا على البر والتقوى التعاون في إصلاح ذات البين المختلفين مش نولعها نار ونشعللها وظيفتنا كمسلمين نقلب بين الناس ونجمع الصف ونزيل الخصومات مش نولعها ونشعللها يا مسلمين يجي لك واحد صاحبك عمل فيه كذا عمل فيه كذا ما انا قلت لك ما تسمعش كلامي ده انسان ما يستحقش الا بدل ما تقول له يا اخي اتق الله يا سبحانه ده اخوك اعفو واصفح ده ربنا غفور ده ربنا عفو فربنا بنفسه لازم نفتح ولازم نعفو ولازم نغفر. من غفر غفر الله له، من رحم رحمه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم ما في السماء. من التعاون على البر والتقوى، تعاون الزوجين في البيت على الخير، تقومها تصلي معاه وهي تقومك الفجر تصلي، بتصحى الفجر ولا لا؟ اوعى تكون بتنام الفجر، عايز زوجة تقول لك قوم صلي الفجر عشان يدخل الجنة، عايزك تقول لابنك تعالى يا ولدي رافقني الصلاة عشان يدخل سويا الجنة، عشان ترافقني في الجنة، تعالى يا ابني حبيبي عايزين ندخل الجنة. تعاون على البر والتقوى بأداء الواجبات والحقوق. ايه كمان؟ التعاون مع ولاة امور المسلمين على مصلحة المسلمين، والدعاء لولاة الامر بصلاح الحال. عارف ليه؟ عارف ليه؟ والله يا جماعة حكامنا مننا احنا. قال ابن القيم: عمالنا صور لأعمالنا، عملي وعملك في الحاكم بتاعي وبتاعك. والله العظيم عارف لو طبقنا من هذه النبوة وتربينا على العقيدة الصحيحة والمنهج السديد، هيخرج الحاكم من دول اللي تربوا صح ونعلمه الحلال والحرام فيحكمنا بكتاب الله وسنة النبي. فقد يكون الحاكم عقوبة لأفعالنا ولبعدنا عن ديننا فيسلط علينا. يبقى واجبنا ايه؟ ان ننصح له ان استطعنا الوصول اليه بيننا وبينه. ما استطعتش يا عم الحاج اوصله، هوصله منين؟ ما انت عارف. اصبر ولا تتعجل، اد الذي عليك واسال ربك الذي لك، وادعو للحاكم بالصلاح لعل دعوه استجاب وينصلح حاله. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انما الخروج عليهم بدون ضوابط يسبب فوضى ودماء ومنزله فظيعه، وده الحاصل في الامه والواقع خير شاهد، لان بعدنا عن منهاج الانبياء والرسل. يبقى نتعاون مع ولاه الامر على ما فيه خير البلاد والعباد، نسمع لهم ونطيق المعروف، ان امروا بمعصيه لنسمع ونطيق المعصيه، وننصح لهم ونذكرهم بالله عز وجل فيما بيننا وبينهم ان استطعنا، او عن طريق المراسله او الاتصال ان تمكن. لم اتمكن ادعو له بصلاح الحال حتى تستقر البلاد وحتى تحقن الدماء. لان شيخ الاسلام يقول: حاكم غشوم خير من فتنه تدوم. يبقى من التعاون على البر والتقوى. ايه كمان يا جماعة من التعاون على البر والتقوى؟ تعاون الشعوب المسلمة فيما بينها لتحقيق العزة. ويمكن مظهر الحج مظهر الوحدة الإسلامية. لماذا لا نعتجل من فريق الحج الذي يجمع الأسود والأبيض الأصفر والأحمر، جميع الألسن وجميع اللغات وجميع اللهجات في مكان واحد في عبادة واحدة، يدعون ربا واحدا. نتعلم ازاي نتوافق ونتعاون فيما بيننا حتى نحقق عز امتنا. هذا كله من التعاون على البر والتقوى باختصار شديد، عشان انتقل للشق الثاني: ولا تعاونوا على الاثم ولا العدوان. نعم، ودي اخر فقره ان شاء الله هختم باذن الله. فاضل خمس دقائق من حقي انا. بارك الله فيك.
بارك الله عز وجل. ونشرف معك ونشرف معك وخلف aneinander nicht in Sünde und Übertretung. Und dort müssen die Geschwister das Verhältnis zur Rechtschaffenheit und zur Frömmigkeit oder das Fernbleiben von den Sünden beinhaltet die Punkte, die mit der Glaubenslehre, die mit der Akida zusammenhängen, zum Guten helfen, dass die Akida und selbst die Glaubenslehre und all diese Punkte beinhalten, was seine Taten angeht und was seine Aussagen ebenfalls angeht. Bedeutet allgemein zusammengefasst, dass dieser Vers, wenn ich das oder diese Botschaft überbringen möchte, dass man das Gute gebieten sollte und das Schlechte verbieten sollte. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Das ist die Aufgabe, die man hat, die Geschwister. Was die Ermahnung angeht, dass du jemanden ermahnst zum Guten oder Ähnliches, on versucht das Schlechte zu verbieten. Aufgrund dessen sagt Allah im Koran, ihr seid die beste, sinngemäße Übersetzung, ihr seid die beste Menschheit, die für die Menschen hervorgebracht wurde, ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Also ist die Aufgabe, die wir unbedingt schließen, weshalb für die Menschen hervorgebracht wurde, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und hier sehen wir, wie der Zustand sein sollte beim Verändern des Schlechten. Die besonders verhindern und das Schlechte verbieten. Aber wie ist dieses Verbieten von dem Schlechten? Oder wie sollte das vonstatten gehen? Man sollte wissen, dass der Wissende, derjenige, das nötige Wissen hat, er versucht, das Schlechte zu verändern, ja, indem er danach einen besseren Zustand erlangt. Und derjenige, der nicht das Wissen hat, er versucht, das Schlechte zu verbieten, um dabei die Person oder Personengruppen oder Bevölkerungsgruppen bloßzustellen. Deswegen sollte man wissen, wie die Ermahnung hier angeht, wie man die Ermahnung anzugehen hat, was das Schlechte verbieten angeht. Was das Schlechte verbieten angeht. Wir geben ein Beispiel, damit man es ein bisschen besser versteht. Wir sehen in den Aussagen, dass in den Überlieferungen, dass ein Wüstenaraber in die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und nach der Begrüßung hat er sich in die Ecke gestellt, ja, oder wie auch immer, und hat dann sein Geschäft erledigt, indem er gepinkelt hat. Ja. Das Offenkundige von dieser Tat ist, dass es etwas Schlechtes ist. Niemand von der paradox zu sagen, in der Moschee pinkeln ist etwas Gutes. Jeder von uns, der Verstand nimmt das so wahr, wenn jemand reinkommt in die Moschee und er pinkelt in die Ecke, das ist etwas Schlechtes. Ja. Jetzt schauen wir uns an, wie sollte es aber sein, dieses Schlechte zu verbieten oder diese Sache zu beseitigen. Wir sehen die Geschichte, was überliefert ist, dass die Sahara, mit Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, dass sie so reagiert haben, dass sie direkt aufstehen wollten. Ja, was ist los? Ja, was fällt ihm ein? Da kommt die Prophetenmoschee und der Pinkel, das muss jetzt geändert werden. Die wollten direkt aufstehen. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, lasst ihn sein Geschäft erledigen. Und hier die Geschichte, hier sieht man, wie es ist, das Schlechte zu verbieten. Du solltest dir immer eins merken, das Schlechte verbieten oder die schlechte Sache an sich, ja, wird dann bekämpft oder verboten, wenn eine Besserung in sich ist. Nicht, wenn ein Zustand in sich ist, der schlimmer ist. Wie beispielsweise, du versuchst eine Sache zu verändern, aber das, was danach kommt, ist vielleicht noch katastrophaler als das. Dann ist es von der Weisheit, dass du dann ruhig bist. Sag das nicht. Weil wenn du es versuchst zu verändern, wird es noch katastrophaler. Und das ist das, was der Chef ebenfalls erwähnt hat, was man im Beispiel in den islamischen Ländern gesehen hat, dass diese Dämonen und diese Dämonen, nicht Dämonen, sondern die Dämonen und diese Rebellion angeht. Ja. Man hat versucht, einen besseren Zustand zu erlangen, islamisches Land und so weiter und so fort. Und das, was man jetzt traurigerweise sieht, ist eigentlich viel schlimmer als das vorher war. Der ist in den um und der schlachte den ab und der den und die Dawa wird bekämpft und die Schulen werden geschlossen und die Armut nimmt zu und so weiter und so fort. Das heißt, das Schlechte wird dann verboten oder bekämpft, wenn eine Besserung in Sicht ist. Wenn es in Sicht ist, dass diese schlechte Sache eine viel schlechtere, ja, man sagt, zieht einen Rattenschwanz mit sich, wenn es eine viel schlechtere Sache mit sich bringt, ja, dann ist es von der Weisheit hier ruhig zu sein und nicht zu handeln. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bringt uns hier bei, wie das Schlechte bekämpft wird. Denn er hat gesehen, ja, wir haben jetzt die Tat ist in die Moschee zu pinkeln. Diese Tat ist schlecht. Wenn wir es nun bekämpfen, indem wir es direkt versuchen zu bekämpfen, dann sind zwei, wie der Chef erwähnt hat, sind Dinge im Außen, die schlimmer sind als das. Wenn, ihr kennt es vielleicht so, das Tor des Menschen, wenn du beispielsweise pinkelst und steht jemand auf und du solltest direkt unterbrechen, sind natürlich gesundheitliche Störungen als Folge mit sich, wenn du am Pinkeln bist und der Harnfluss läuft sozusagen und dann kommt jemand und du musst es sofort unterbrechen, das bringt ja eine gesundheitliche Schäden mit sich. Das ist der erste Schaden, der entstehen könnte. Der nächste Schaden ist die Geschichte, wie der Chef erwähnt hat, was eines jedenfalls unter Weisheit sein kann. Also wenn er beispielsweise in eine Ecke pinkelt, dann gepinkelt er vielleicht eine grob geschätzt ein Quadratmeter. Ja, weil ihr wisst, wie die Prophetenmoschee aufgebaut hat, war nicht so wie hier. Hier die Türen und hier der Teppich und so weiter und so fort, sondern aus Palmenfasern, ein bisschen Steine, Stöcke und so weiter und so fort. Yani, entweder die Sahaba stehen auf und die vertreiben ihn und er rennt und anstatt einen Quadratmeter zu pinkeln, pinkelt er quer die ganze Moschee, oder er unterbricht es wirklich und er bekommt gesundheitliche Schäden davon. Das heißt, diese zwei Dinge sind schlimmer, als dass in die Moschee pinkelt, denn die Gesundheit eines Muslims ist da wahr, also wichtiger als das, das kann man ja wegwischen. Ja, das heißt, hätten die sofort reagiert, wäre ein größeres Übel danach gekommen. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, lasst ihn seine Sache erledigen. Und zudem, ja, es ist überliefert, dass sie seine Wüstenaraber war. Immer wenn wir in den Hadithen hören, Wüstenaraber, deutet dies darauf hin, dass sie gar nicht oder selten oder wenig mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oder mit den Sahaba zusammengelassen, um zu profitieren. Und wie gesagt, waren ja die Wüstenaraber, Leute, die auf der Durchreise waren oder ähnlich. Danach hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu sich gerufen. Und jetzt sehen wir uns diese schöne Art und Weise an. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, oh, so und so, ja, dies ist eine Gebetsstätte, eine Moschee, die dient der Anbetung Allah azza wa jall und ist wieder geeignet, sein Geschäft zu erledigen, noch das große Geschäft sozusagen. Ja? Und dann hat dieser Mann hat es angenommen. Ja, guck mal hier, diese Masiha ist angekommen. Warum? Weil es vom Herzen gekommen ist. Er war so glücklich, dass er gesagt hat, oh Allah, vergib mir und Muhammad und sonst niemanden von uns. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wahrlich eine Sache, die breit ist, also wahrlich, du hast sie eingestellt, du hast sie eng gemacht. Und die sind hingegangen und haben mit Wasser diesen Schmutz oder diese schmutzige Stelle gereinigt. Bedeutet, liebe Geschwister, als ersten Punkt, wenn wir reden über das gute Verhältnis zur Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, bedeutet es gute Ermahnung und beachte, dass du die Absicht hast, einen besseren Zustand zu erlangen, um nicht jemanden bloßzustellen und beachte, dass die Folge von deinem Ratschlag, von deiner Ermahnung eine bessere ist als diese Tat an dich. Den zweiten Punkt, den wir erwähnen, die Geschichte, was ebenfalls dazu darunter fällt und hält aneinander in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, bedeutet das Verhältnis den Muslimen zum Guten. Das Verhältnis zum Muslim zum Guten. Ja. Oder wenn wir es anders ausdrücken, das Verhältnis der Muslime bei verschiedenen Problemen, diese zu lösen oder zu beseitigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer einem Muslim verhält, nämlich übersetzt, verhält, teilweise sein Problem zu lösen, dem wird Allah azza wa jall, ja, ebenfalls schon dein Problem etwas lösen. Und in einer anderen Überlieferung, wer dazu verhält, den Muslim sein Problem zu lösen, dem löst Allah azza wa jall das Problem am nächsten Tag. Bedeutet, wie der Chef das Gleiche gegeben hat, wenn jetzt dein Bruder zu dir kommt und er hat beispielsweise, er kommt zu dir, hör mal zu, mir geht es finanziell schlecht, ich habe 1000 Euro Schulden. Du gibst ihm 100 Euro. Ja, 100 Euro und 1000 Euro ist dasselbe. Du gibst ihm aber nur 100 Euro. Das heißt, du hast ihm dazu verholfen, teilweise sein Problem zu lösen. Wenn aber jemand zu dir kommt und sagt, hör mal zu, ich habe 1000 Euro Schulden, dann sagt er, ist okay, hier hast du 1000, wie der Chef gesagt hat, gibst du noch 100 auf die Hand und das ist für dich. Dann hast du ihm verholfen, das ganze Problem zu lösen. Und so ist jedenfalls die Tat, wie wir es begehen, wird von Allah also selbst genauso gehandhabt. Verhelfen wir zur Lösung eines Problems, wird mit uns umgegangen. Verhelfen wir das ganze Problem zu lösen, wird es ebenfalls so mit uns umgegangen, liebe Geschwister. Wir kommen zum nächsten Punkt, und zwar ist dies, was ebenfalls darunter fällt und hält aneinander dem Guten und der Rechtschaffung, der Rechtschaffenheit der Frömmigkeit, ist es beispielsweise zwischen zwei Personen zu schlichten. Ja, wenn es zwei Streitparteien miteinander gibt, ja, dass du nicht hingehst und du heizt den einen noch mehr auf. Und ich habe dir doch gesagt, dass es so einer und so einer und wieso machst du das? Du vermehrst sozusagen den Hass und den und so weiter und so fort. Oder du gehst hin und sagst, du bist okay, lernst du verzeihen, du bist Muslime und so weiter und so fort. Und du sagst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer Barmherzigkeit mit den Menschen hat, oder umgekehrt, sei barmherzig mit denen, die den Erdbewohner sozusagen mit den Menschen. So ist derjenige barmherzig mit euch, der im Himmel ist, und dann natürlich auch war. Also das gemeint, was ebenfalls darunter fällt und hilft aneinander zur Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, ist es beispielsweise die Güte zwischen den Ehepartnern, dass man sich verhält, dass deine Frau bis zum Gebet ist und du bist ihr bei und mit den Kindern und so weiter und so fort. Das sind ebenfalls Punkte, die darunter fallen und verhält einander zur Rechtschaffenheit. Nächsten Punkt, liebe Geschwister, ist es, was ebenfalls darunter fällt, gute Ratschläge zu erteilen, sei es für die Herrscher oder die Befehlshaber unter den Muslimen, um nicht voreilig zu urteilen. Ja, dass du diese versuchst zu beratschlagen, bevor du ein Urteil über ihn sprichst oder ähnlich. Und was die Herrscher angeht, die Geschwister, sollte man sich die Aussage von Ibn Qayyim rahimahullah auch zu Herzen nehmen, der darüber redet und sagt, die Herrscher sind ein Spiegelbild unserer eigenen Taten. Die Herrscher sind ein Spiegelbild unserer eigenen Taten und vielleicht ist Allah weiter dahinter, dass wir so weit weg sind von der Religion Allah, dass er uns solche Herrscher schickt, die ja, vielleicht weiter das Übel verbreiten oder auch weiter das Übel über uns. Nächstens, was ebenfalls darunter fällt, ist die allgemeine Beratschlagung der Gesellschaft dieses zum Guten verhelfen, allgemeine Dinge, die die Umma nach vorne bringen und die Nutzen für die Umma bringen.
خمس دقائق الأخيرة في هذا اللقاء بقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المقصود بالإثم جميع المعاصي. طب المقصود بالعدوان أن تتعدى حدود الله عز وجل وأن تظلم العباد. فمن تعدى الحدود في الفرائض والنوازل زيادة أو نقصان فهذا وقع في العدوان. ومن خالف المنهج كأهل البدع والمبتدعين إلى آخره فقد وقع في العدوان. ومن ظلم العباد وسفك الدماء المحرمة بغير حق فقد ظلم نفسه وقع في العدوان. ومن وأعد الذنب. يبقى معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان احذروا المعاصي كلها وابتعدوا عن العدوان على حدود الله تعالى ومحارمه وابتعد عن ظلم العباد لا تظلمن. اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى المدني تنام عينه والمظلوم منتظر يدعو عليه وعين الله لم تنم. خلي بالك من سنن الله عز وجل انه يملي للظالم حتى اذا اخذه لا يفلت. احفظ ده كويس. حاكم يظلمنا اصبر حتى يستريح بر ويصطرح من فاجر. انشغل بواجب الوقت واعبد ربك حق العباد وحقك الايمان وحقك منهاج الانبياء وانصح بادب النصيحه ودع الامر لربك جل جلاله فهو القائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا اعتمدنا على قوتنا وعلى حولنا وقوتنا هلكنا وانتكسنا وانتكرنا. ومن توكل على حول الله وقوته اعزه الله ونصره الله ومكن له. في زمن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ابتلي في قضية خلق القرآن من ولي الأمر المأمون وغيره كان يقول بأن القرآن مخلوق ودي مقال الكفر. لكن لازم نفرق بين قول الكفر وفعل الكفر وبين القائل والفاعل. إن لازم إقامة حجة لازم توافر شروط ونوانع. قضية التكفير من أعظم القضايا عند أهل السنة ما تتركش للأهواء ولا لصغار الناس ولكن لأهل الحل والعقد في الأمة والأهل الكبار. المهم هل كفره الإمام أحمد؟ أبدا. هل أمر الناس بالخروج عليه؟ أبدا. ولكن سجن فصبر جلد فصبر ودعا ربه فأخذ الله المأمون. مفتوح لله اثبت حتى يستريح ضار ويصطرح من فاجر. بعد محنة الإمام أحمد وثباته على الحق جاء من بعد ذلك من الخلفاء من رفع منزلة الإمام أحمد فرفع قدره وأعزه الله عز وجل بثباته على الحق وعدم الخروج عن منهج الأنبياء. صبر الصبر عباد الله. فمن خالف المنهج إذا تعاون على الإثم والعدوان. وفي موضوع اللقاء من أمثلة التعاون على الإثم والعدوان في مجال الأعمال بقى. خلي بالك كلكم دخلتم هذه البلاد الغربية بما يسمى بعهد الأمان صحيح؟ ما تأشيرة إيزون أنت عارف يعني إيه؟ يعني عقد بينك وبين الدولة دي. والنبي يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا او احل حراما فانا مطالب بالوفاء بالعهد. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. طيب حضرتك دخلت الدوله اللي انت عايش فيها الان دوله غربيه بتاشير الدخول. خلي بالك في عقود العمل بقى انت مطالب ان تتقن عملك
ولا تقصر. فإن قصرت في العمل دخلت في الإثم ومتوعد بالعقوبة حتى وإن كانوا غير مسلمين، لأن ديننا الوفاء بالعقود. يبقى اللي خالف وقع في الإثم والعدوان. اثنين، بعض أصناف من الناس في مجال العمل يبدأ يتحايل على بعض الثغرات حتى لا يعمل، ويأكل المال بلا عمل وبلا عجز منه. يعرف له طبيب معرفة الدين شهادة مرضية ماشي، وينام مش مريض عشان يعود له شهر بدون عمل وياخد الراتب، ياكل وينام ويشرب وكمان ياخد ايه الراتب. ايه الحكم هنا يا شباب؟ اسمع، حرام. بنتعاون على الاثم والعدوان. يبقى الطبيب اللي عمل لك شهادة مرضية وانت لست بمريض تعاون معك على الاثم والعدوان، والمال الذي اكلت واطعمت اولادك من سحت. والنبي يقول ايما لح نبت من سحت فالنار اولى به، او كما قال النبي الامين. يبقى ثابت ان عندنا حدود شرعيه بتحكمنا وبتضبط اعمالنا. ايه كمان يا عم الشيخ؟ سوسيا الامر. يعني ايه؟ استنى بس خليني فرق. والله عم الشيخ انا اشتغلت زي 60 سنه في حاجه اسمها تقاعد. كل هنيئا مليئا، انت دفعت قدمت وبذلت. سوسيا الامر نوع ثاني، يجي يبحث كده في القانون ايه اللي ممكن اعمله عشان ما اشتغلش. ليس عاجزا عن العمل، خلي بالك قوي، وليس متقاعدا دفع، وليس كان يعمل في شركه فاغلقت وفي انتظار البحث عن عمل جديد ابدا، ولكن ده هو جايز. لدرجه ان انا سمعت ان في اوروبا مهنه اسمها زوج. شغال يقول لك الحمد لله متزوج. يعني متزوج؟ يعني متزوج بياخد مش عارف كم بجيب وياخد مش عارف ايه وبياخد مش عارف، ما بيشتغلش. الله اكبر. طب انت عايز ان انا اعمل ده وانا اشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ ان اجيب لي خمس عيال، لو الطفل خد 300 يورو يبقى الاهل 500 يورو، وكمان مش عارف انا هقعد عن العمل هيبدو مش عارف ايه، وقلت ده عم الشيخ بيدوني ملابس في العيد بالعيال ومش عارف بيدوني ايه؟ مرتين في السنه، طب اشتغل ليه؟ ويرد فيش ويركب لي طياره. وصمة عار في جبين الإسلام. يا مسلمون، يا مسلمون، ده أنت جيت عشان تعلم الغرب عدل الإسلام وعرم في الإسلام، يقتل الإسلام من قبلك أنت. قل أن تجد ألمانيا سوسيا الأمر. يوم شغالين ده المكوك. ألا عمل تلاقي ما شاء الله معظم السوسيا الامر من المسلمين، ان كان تقاعد ناس، ان كان عبيدا ناس، ان كان في انتظار عمل ناس، انما هو يبحث عما يقعده بلا عمل وياكل اموال الناس بالباطل. هذا لا يصح في اسلامنا. المسلمون عند شروطهم رقم اربعه، اكتب يا ولد رقم اربعة، ده بقى نوع عجيب جدا. يقول لك جاء بطريقة غير شرعية. اسمها ايه؟ شرعية. انت عايز مني عايز افتيك اقول لك ايه؟ لا يجوز ان تاتي بطريقة غير شرعية، اسمها غير شرعية. طب جه وقدم لجوءا ماشي مضطهد كذا ماشي، هنسلم له. اشترطت عليك الدولة عدم العمل لحين البث في أوراقك، صح؟ بتجلسك في أماكن معينة، ده عقد اسمه عقد بشروط، ممنوع العمل. يجينا يقول لك عم الشيخ ما حكم العمل الأسود؟ اسمه يا حبيبي؟ شفارت ها؟ طب انت بتقول له عايز حكم ايه؟ انت عايز حكم انت بتقول عمل اسود، عملك اسود اسمه عمل ايش؟ اسمه ايه؟ الحمد لله حتى شوف اسمه اسمه الألماني شفارت ايه؟ شفارت خبر ياه هل صوتي يا عم الشيخ؟ ايوه يا ابني حكم العمل ايه؟ قلت له اسود اعمل اسم اعمل لك ايه انت اللي بتقول اسم احنا يا ابني عملنا ابيض مش اسم المسلم يعمل اسم يبقى لا يجوز لا لا يجوز يحرم يا عم شخصون بيدوني مثلا جزء من الناس كده بس ما بيكفنيش روح له روح له وقول لهم ما بيكفنيش لكن لا يجوز لك يا تخالف هذا العقد وقعت في الحرمه طب اللي بيشغله جماعة بتوع الشركات السلام عليكم كيف الحياة؟ ما انا معايا اثنين تجار كبار عندهم شركات دول ما شاء الله بيشتغلوا الجماعة دول ده شغال في الدار ده مدرج وده كده حاجة عالية قوي ده عشان تروح لا تاخد اسبوع وتاخد ترمين وشغلانة مش عارف عندهم يا جماعة انت لو اشتغلت حد اسود عملك انت كمان اسود الناس التعاون على الاسم والعدوان واحد ثاني ده يمطر اموال يشغل عنده ناس وما يأمنش عليهم عشان ما يدفعش يبقوا شغالين في ايه دول؟ ها؟ شغالين في الاسود وانت عملك اسود عشان كده مفيش بركة في الأموال هتيجي منين البركة والله تعالى يقول واتقوا الله ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اوعى تفكر ان الرزق بالسهلاوة زي ما بيقولوا ها لا لا لا الرزق بتقوى الله اتق الله والجأ اليه وخذ بالاسباب الاسباب المشروع مش المخالفه ربنا يكرمك ويعيذك ويمكنك ويرزقك رزقا حلالا طيبا يكفيك ويغنيك الا جئت اليه اذا اخوتاه كم من مخالفات في حياه المسلمين وبعدين بنسال يا عم الشيخ خالد تعبان عارف ليه؟ من اتبع طريق الشيطان افتقر. أو والله العظيم لما تلاقي في بنت وقار اعرف فيه حاجه غلط. عارف ليه؟ لان القران يقول الشيطان يعدكم الفقر. خلصت القضيه. خلصت القضيه. يبقى اللي هيسلك مسلك الشيطان لازم يبقى خطير وان كثر ماله. والله وان كثر ماله. ولا تجد بعضهم نفتش نفتش طول حياته وعنده يجي 200 ألف يورو في الكونتو الكونتو ويموت ويسيبهم ما انتفعش بيهم اه والله العظيم بعد ما يموت يروحوا في داهيه ليه اصل هو دمعه ما يتنتجش ده حتى في حياته ما عملش لنفسه عمل بعد موته من ماله يتركه يطلع واد فاسد يشرب دين ونروح بالجيف والكينة إن لله وإن لا يرجعون ولا تعاون على الإثم والعدوان وختم بقوله واتقوا الله احذروا إن الله شديد العقاب إخوة الإيمان الإسلام هذه كانت حلقة أولى في سلسلة حلال الحرام في مقام العمل وفي الغد إن شاء الله وبعد الغد يأتيكم إخوة الكرام يواصلون معكم ويؤصلون لكم هذه المسائل التي نحن في أمس الحاجة إليها حتى تستقيم أمورنا وحتى نربح سعادة الدنيا والآخرة فأكتفي بهذا القدر لي في المقام جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأترك الترجمة للأخ والأخت المبارك الله فيكم.
on something privatized in his terms of human supporter was here, and then Allah has been privatized by doch hilft einander nicht in Sünde und Übertretung. Ich helfe einander nicht in Sünde und Übertretung. Ich hoffe, es ist schon so kurz aufgrund der Zeit. Man wird wissen, Sünde ist all das, was als Sünde bekannt ist. Dann ist der Gefänger Allah verloren, Widersetzung und ähnliches. Und ja, alles, was als Sünde bekannt ist. Die Übertretung der Geschwister beinhaltet ebenfalls die Sünde, aber die Übertretung beinhaltet auch allgemein das Übertreten der Grenzen Allah, was die Ungerechtigkeit angeht, das Übertreten, was den Menschen angeht, für den Sekten zu zählen und so weiter und so fort. Dies ist alles, was die Übertretung angeht. Und ebenfalls die Geschwister, was als Übertretung ist, ist die Ungerechtigkeit, wenn man jemandem Ungerechtigkeit antut. Ja? Und sollte aber ebenfalls derjenige, dem das ungerecht angetan wurde, sollte standhaft ungeduldig sein, bis er sein Anrecht wieder zurückbekommt und sollte sich auf die Macht und Kraft Allah verlassen. Wir sehen in der Zeit von Imam Ahmed, dass zu langer Zeit die Befehlshaber den Koran sozusagen als Geschöpf Allah dargestellt haben, was der Methodologie widerspricht und trotzdem war er geduldig gewesen und war standhaft gewesen und wurde gefoltert, wurde inhaftiert, wurde und so weiter und so fort. Und er hat diese Art der Ungerechtigkeit so sehr ertragen und danach kam ein Herrscher, die Geschwister, der den Stellwert so ein bisschen hochgestellt hat. Also lohnt es sich, geduldig und standhaft zu sein. Also kommen wir zum eigentlichen Thema, was das eigentliche Thema angeht, was betitelt war mit Erlauben und Verboten und was die Arbeit und so weiter angeht. Ja. Warum haben wir diese Sachen erwähnt und helfen einander zum Guten und zur Fröhlichkeit und wir helfen einander nicht dem Schlechten? Man sollte wissen, liebe Geschwister, jeder von uns ist in dieses Land gekommen, auch wenn er nicht direkt ein Vertrag unterschrieben hat, aber mit diesen Visa-Bedingungen, in die er in dieses Land gekommen ist, ist er vertragliche Punkte sozusagen mit diesem Staat eingegangen. Und der Muslim, die Geschwister, wie wir erwähnt haben, erfüllt seine Verträge. Und der Muslim, wie wir erwähnt haben, sollte nicht zum Schlechten verhelfen. Sollte nicht zum Schlechten verhelfen. Das heißt, wenn du gegen diesen Land bist, hältst du dich ebenfalls an die Voraussetzungen und die Bedingungen, die dir gesetzt worden sind bei deiner Einreise. Ja, er sagt, ich bin hier geboren, trotzdem deine Eltern sind dann mit dieser Einreise gekommen. Allgemein bist du hier, um bestimmte vertragliche Punkte ebenfalls festzuhalten. Und der Muslim sollte sich immer bewusst sein, dass wir hier in diesem westlichen Land, in dieser westlichen Gesellschaft sind, um den Islam zu zeigen und um den Islam zu verbreiten. Ja? Das heißt, wenn du auf die Arbeit gehst, ja, und du arbeitest nicht so, wie du arbeiten sollst, dann hast du zum Schlechten geholfen, ja, und zur Sünde und zur Übertretung. Und wenn du hierher kommst, ja, und du hast keinen Bock zu arbeiten und du erfindest dir irgendwelche Krankenscheine und gibst diese zum Arzt ab, obwohl du eigentlich kein gesund bist, dann fällst du ebenfalls darunter, dass du derjenige bist, der zum Schlechten verholfen hat. Warum? Weil du nicht die Güte hervorgebracht hast. Weil du etwas anderes zeigst, was eigentlich der Islam dir beigebracht hat. Du zeigst nur Sünde und Übertretung, wenn du das machst. Ja, was alles verboten ist, die Geschichte. Wenn du bist sehr gesund, du gehst zum Arzt und du sagst, hier, ich habe Magen-Darm-Infektion, obwohl du eigentlich gar nichts hast. Und du sitzt zu Hause und du schläfst zu Hause und du bekommst deinen Lohn weiterhin gezahlt. Und wenn es länger als die festgesetzte Zeit ist, bekommst du dein Krankengeld weitergezahlt und so weiter und so fort. Alles Punkte, die verboten sind. Die verboten sind, wenn du nicht wirklich diesen Grund dazu hast. Deswegen, liebe Geschwister, das Thema ist ja Arbeitsstelle und verboten ist und erlaubt ist. Das sind Punkte, die unter das Verbotene fallen, liebe Geschwister. Dass man solche Dinge erfindet. Und man sollte wissen, der Arzt, der dir das verschrieben hat, obwohl du nichts hast, wenn er dies bewusst gemacht hat, fällt er ebenfalls darunter, zum Schlechten und zur Sünde und zur Übertretung zu verhelfen. Warum? Weil er diese Sache unterstützt. Ja. Und wisse, dass ebenfalls das Geld, das du bekommst, das ist kein Halal-Geld für dich ist, weil du hast keine Leistung gebracht, obwohl du diese Fracht bringen könntest. Ja? Aber du hast diese Lüge erfunden und hast trotzdem weiterhin dieses Geld bekommen. Oder verschiedene Betrugsfälle, ja, die leider in trauriger Weise viel von den Muslimen praktiziert werden. Sei es beim Sozialamt oder bei der AGE. Ja, auf einmal liest du Bücher und du liest Gesetze und du schaust die Gesetzeslücken, wo du durchkommen kannst, ohne dass du arbeitest und trotzdem noch Geld bekommst. Die sind alles verbotene Dinge. Oder wie der Erwähnter, der kommt daher, ja, und seine Frau schwängert er drei, vier Mal, ja, und dann kommt er das Kindergeld, ich weiß nicht, wie hoch der Satz ist, aber so 160 oder sagen wir, ja, 200 Euro, wie viel?
184.
Ja, das kennt nicht jemand drauf. Ja, 184, ja, weil er arbeitet. Nicht ganz schlecht, er arbeitet. Ja, und du hast drei, vier Kinder, mal 184, dann kommt noch die Mondherstelle dazu, und dann kommt noch die Unterstützung für Heiz und Mond, weiter und dazu. Das heißt, am Ende hast du gemerkt, guck mal, ich habe so viele Kinder, ich bekomme Wohngeld und ich bekomme das, und ich bekomme Essenskarten und ich bekomme dies und jenes, brauche ich eigentlich in der Arbeit nicht gucken. Das sind jedenfalls Dinge, die verboten sind für einen Muslim. Das sind jedenfalls Dinge, die verboten sind. Und man muss unterscheiden zwischen denjenigen, wir reden jetzt nicht über denjenigen, der Bewerbungen raushaut und er wird einfach nicht angenommen und er bekommt diese Unterstützung. Den lassen wir beiseite, wir reden über denjenigen, der arbeiten könnte, aber er drückt sich extra davon. Über denjenigen reden wir. Und dass das eine Tat ist, die Haram ist, die Geschichte. Und dass das nicht das Gericht des Islam, ja, soziale und Kindergeld, Betrug bei der Ade und so weiter und so fort, halte dich immer vor Augen, du bist ein Muslim und du bist hierher gekommen, um den Islam zu verbreiten. Und diese Taten gehören zum Islam. Oder wie der Sheikh weiterhin erwähnt hat, eine Sache, dass du illegal hierher gereist bist. Ja, dass du illegal hierher gereist bist, ist ebenfalls eine Sache, die verboten ist. Aber man sollte natürlich auch hier unterscheiden, es gibt vielleicht den einen oder einen anderen, der ist wegen Kriegsfällen oder ähnliches illegal hierher gekommen. Dieser stellt einen Antrag auf Asyl, aber selbst beim Antrag auf Asyl bekommt er dann gesagt, ja, mach zu, so und so, aber keine Erwerbstätigkeit, keine Tätigkeit und so weiter, du sollst nicht arbeiten, bis wir den ganzen Papierkram geregelt haben. Ja? Wenn sie dir das sagen, bist du ebenfalls gebunden an diesen Vertrag, denn du bist ein Muslim und der Muslim erfüllt seine Verträge. Das heißt, wenn sie dir sagen, hör mal zu, ja, XY, ja, du bekommst, dein Asylantrag wird angenommen, wird bearbeitet, aber du darfst in dieser Zeit nicht arbeiten gehen, dann darfst du auch nicht arbeiten gehen. Und wenn du arbeiten gehst, ist es haram. Und wenn du es tust, hast du geholfen zur Sünde und zur Übertretung. Ja? Oder eine weitere Sache, die sehr verbreitet ist, ist Schwarzarbeit. Ja? Und deswegen hat der Regel ja nicht Schwarzarbeit, so wie es der Begriff schon sagt. Yani, wenn es schon so beginnt, Schwarzarbeit, dann kann es ja nicht sein, dass es eine schöne Tat ist. Es beginnt mit Schwarzarbeit. Ja? Wenn dies der Begriff dafür ist, dann kann mir niemand erzählen, dass es etwas Gutes und dass es gefördert ist. Sondern jedenfalls Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung und solche Betrugsfälle sind jedenfalls Dinge, die verboten sind und nichts mit dem Islam zu tun haben wie Geschichte. Und derjenige, der einen solchen unterstützt, Herr Sheikh hat ihn angesprochen, weil wir hohe Geschäftsführer hier unter uns haben, ja, derjenige, der dies macht, dass er eine Firma hat, und er verhält jemanden zum Schlechten, indem er ihn einstellt, wo er nicht arbeiten darf, dieser verhält ebenfalls zur schlechten Sache und zur Übertretung. Und derjenige, auch wenn er arbeiten darf, aber der Chef stellt ihn ein und versichert ihn nicht, dies gilt ebenfalls zum Verhältnis zum Schlechten und zur Übertretung in der Geschichte. Also kannst du dir allgemein festhalten, ja, halte dich an die Gebote, und halte dich an die Verträge, was deine Arbeit angeht. Halte dich, was deine Arbeit angeht, das Verbotene und das Erlaubte ist klar. Aber die Dinge, die verboten sind, liebe Geschwister, halte dich daran, halte deine Verträge fest. Egal welchen Vertrag du eingibst, wenn dir gesagt wird, das darfst du nicht, dann darfst du es nicht machen. Sonst hältst du nicht die Verträge. Und der Muslim, haben wir erwähnt, der hält seine Verträge. Und wir schauen um Ende vom Vers, und man hat gesagt, und helft einander an Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, doch helft einander nicht in Sünde und Übertretung. Und dann sagt Allah, und fürchtet Allah, denn Allah ist streng im Strafen. Und das ist derjenige, der seine Versorgung fürchtet. Ja, der fällt ebenfalls darunter. Wie der Sheikh erwähnt hat, der Allah gesagt, und derjenige, der Allah fürchtet, der bekommt die Versorgung, von wo er nicht damit rechnet. Deine Aufgabe ist, Allah also zu fürchten und ebenfalls die Gründe dafür zu schaffen, Versorgung zu bekommen. Ja, nicht einfach nur faul rumsitzen und fürchtet Allah und bekommt Versorgung, sondern du fürchtest Allah also und versuchst die Gründe zu schaffen, um an dein Vermögen zu kommen. Und der Rest ist auf Allah also. Also verlasse dich auf Allah, also und fürchte Allah subhanahu wa ta'ala und halte dich an die Verträge, speziell was das Thema ist, was deine Arbeitsstelle angeht, deine Tätigkeit angeht. Mache das, was dir gesagt wird, halte dich von dem fern, was dir nicht erlaubt ist. Und wie ich es erwähnt habe, wir sind zwar in Islam eingelassen, wir halten Verträge, alle Punkte, die nicht im Konflikt stehen, was die Religion angeht. Wenn jemand irgendwas befiehlt, was sündig ist, ist ja klar, dass du es nicht machst. Aber alles, was nicht der Religion widerspricht, halte dich an die Verträge, fürchte Allah. Also, und da diese Zimmer, die ich erwähnt habe, sind ja umfangreich und die Geschwister, die morgen, übermorgen, die nächsten Tage kommen werden, werden ebenfalls ein bisschen davon reden, vielleicht etwas detaillierter eingehen. Ich sage diese Worte und bitte Allah, also, dass ich euch ein paar Videos nehme.
Ihre Geschichten über Allah euch nicht lohnen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.